Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es wird ja dieser Tage oft behauptet, seit der Krise 2008-09 sei das europäische Finanz- und Bankensystem krisensicher gemacht worden. Das im Angesicht der jüngsten Bankenkrisen in den USA und der Schweiz. Und wir wollen wissen, ob das überhaupt stimmt, wo die Probleme drohen und was jetzt dringend passieren müsste, um eine größere Finanzmarktkrise abzuwenden. Heute sprechen ja auch in Brüssel die Staats- und Regierungschefs mit der EZB-Chefin Christine Lagarde. Wir tun das jetzt mit Fabio Di Masi, Ökonom und Autor, bezeichnet sich selbst als Finanzdetektiv und Finfluencer. Er ist Fellow der Nichtregierungsorganisation Finanzwende, war Mitglied der Linken, da ist er 22 ausgetreten und hat für die Linke im Bundestag und im Europaparlament gesessen und sich maßgeblich an der Aufklärung von Finanzskandalen, LuxLeaks, Panama Papers, Cum-Ex und Wirecard beschäftigt. Jetzt habe ich ihn am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Bellerbeck.
Aus Brüssel werden heute vermutlich wieder beruhigende Worte von IWF-Chefin Christine Lagarde kommen und auch von den EU-Staats- und Regierungschefs zur jüngsten Bankenkrise. Und tatsächlich ist ja nach 2008-09 die europäische Bankenregulierung verbessert worden und auch das Eigenkapital der Banken erhöht worden. Alles in allem ausreichende Maßnahmen?
Nein, aus meiner Sicht ist das nicht ausreichend. Sehen Sie, in der Schweiz zum Beispiel wurde jetzt wieder öffentliches Geld auf den Tisch gelegt, 9 Milliarden Schweizer Franken, um eine Fusion von UBS und Credit Suisse zu ermöglichen. Das heißt, da entsteht wieder eine noch größere Bank, die dann noch systemrelevanter wird. Und dann heißt es wieder in der nächsten Krise, wir können da nichts machen, wir müssen jetzt erstmal den Brand löschen, anstatt zum Beispiel große Banken aufzuspalten, zu trennen. Als ich in das Europäische Parlament eingezogen bin, 2014, war das eines meiner ersten Themen damals, die Bankentrennung, also die Trennung des Investmentbanking vom normalen Kredit- und Einlagengeschäft. Das wurde zum Beispiel nie vollzogen in Europa. Und auch bei den Eigenkapitalanforderungen fällt die Europäische Union übrigens gegenüber der Regulierung der US-Banken zurück, bei den sogenannten Basel-III-Regulierungen. Hinzu kommt meines Erachtens aber derzeit, dass es auch eine sehr fatale Entscheidung der Zentralbanken waren, an der Zinsschraube immer weiter zu drehen, obwohl wir derzeit gar keine Situation haben, dass der Preisschock wirklich von höheren Löhnen oder zu hoher Nachfrage kommt, sondern der kommt von den Energiepreisen. Und da gehen jetzt natürlich einige Banken über die Wupper, weil eben auch Kredite platzen und Geschäftsideen nicht mehr umgesetzt werden können.
Man sagt aber immer, wir erhöhen die Zinsen kontinuierlich, auch um das Bankensystem zu stabilisieren. Ist also nicht sinnvoll?
Nein, das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Sehen Sie, es ist kein Zufall, dass in den USA zum Beispiel jetzt insbesondere Banken, die im Tech- und Kryptosektor Kredite vergeben hatten, dass die in Probleme geraten sind, weil natürlich sind das alles Geschäftsmodelle, die neuen datengetriebenen Geschäftsmodelle, die extrem gehebelt sind. Das ist quasi eine Wette auf die Zukunft, dass man immer mehr Daten einsammelt und damit jetzt irgendwelche tollen Produkte oder Dienstleistungen anbietet. Und die bekommen jetzt natürlich auch Probleme aufgrund der höheren Zinsen. Und natürlich gab es auch Banken, die sich an den höheren Zinsen fettfressen konnten, die also zum Beispiel an ihre Kunden geringe Zinsen ausgezahlt haben und sich dann beim Einlagezins der Zentralbank Gewinnpolster angefressen haben. Aber dennoch ist es so, dass natürlich die Banken jetzt auch die Krise in der Realwirtschaft spüren. Und deswegen bin ich kein Freund von Zinserhöhungen, die gar nicht ein korrektes Instrument sind, um jetzt diese Art von Inflation, die wir gegenwärtig haben, zu bekämpfen. Und deswegen glaube ich, ist das eine sehr fatale Entscheidung, einerseits zu sagen, wir hauen die Banken jetzt raus, indem wir zum Beispiel ihre Wertpapiere in die Bilanz nehmen. Das finde ich richtig, um jetzt den Flächenbrand sozusagen zu stoppen. Aber gleichzeitig machen wir für den Rest der Wirtschaft Zinserhöhungen. Das ist eine fatale Kombination, weil dann geht es der Wirtschaft schlecht, dann geht es den Beschäftigten schlecht, aber die Banken, die werden rausgehauen.
Das heißt also, die Bankenrettung durch die Zinspolitik der Zentralbanken könnte dazu führen, dass die Wirtschaft oder die Beschäftigten die Krise mal wieder durch die Hintertür bezahlen, weil eben auch Investitionen unmöglich werden und Löhne entwertet.
Ja, natürlich. Es ist so, dass Inflation ja im Kern immer auch ein Verteilungskonflikt ist. Also es gibt ja nicht nur Verlierer der Inflation, sondern es gibt ja auch Gewinner. Also denken wir jetzt an Energiekonzerne, die extra Gewinne machen. Und diese Rechnung für die Inflation, die wird jetzt über die höheren Zinsen eben vor allem an die Beschäftigten weitergegeben und auch diejenigen Unternehmen, die nicht einfach die Preise erhöhen können, also der Friseur oder wer auch immer. Und deswegen halte ich das nicht für das geeignete Mittel. Hinzu kommt aber, dass natürlich, wenn es der Wirtschaft auch schlechter geht, dann können Kredite nicht bedient werden. Und das zeigt sich dann irgendwann auch in den Bilanzen der Banken. Und das sehen wir jetzt bereits. Und deswegen halte ich diese Entscheidung auch der US Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank für keinen geeigneten Weg. Sie sagt im Kern, wir kühlen die Wirtschaft so weit herunter, wie wir erhöhen die Arbeitslosigkeit so weit, dass am Ende dann eben auch die Inflation irgendwann runterkommt. Aber das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt sage, ich habe einen Krebspatienten auf den Tisch legen und ich erschlage den, dann muss ich mich natürlich nicht mehr um den Krebs kümmern, aber dann ist der Patient tot.
Was wäre Ihre Entscheidung? Was würden Sie tun?
Nun, ich würde jetzt nachschärfen bei der Bankenregulierung. Die Aufspaltung von Großbanken, die muss kommen. Wir brauchen auch strengere Eigenkapitalanforderungen in Europa, denn es ist keineswegs so, dass da alles gemacht wurde, sondern wir hatten beim Reformwerk Basel III eine Situation, dass im Kern es sogenannte interne Modelle gibt, die Banken benutzen können, mit denen sie sich bestimmte Risiken kleinrechnen können. Und dann gibt es einen vorgegebenen Ansatz, den sogenannten Standardansatz. Und diese internen Modelle, die erlauben es insbesondere Großbanken, ihre Risiken klein zu rechnen. Und im Kern wurde gesagt, dass man sie aber nicht zu klein, nicht unter ein bestimmtes Niveau drunter rechnen darf. Da wurde sozusagen eine Schranke eingezogen. Und diese Schranke einzuziehen, das hat im Kern Europa bis heute nicht umgesetzt, im Unterschied zu den US-Banken. Das heißt, wir haben immer noch Großbanken, die viel zu wenig Kapital vorhalten. Hier müsste nachgeschärft werden. Und drittens gibt es jetzt auch eine Initiative des Finanzministers Christian Lindner, gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Frankreich, Bruno Le Maire, den sogenannten Verbriefungsmarkt wieder anzukurbeln. Das heißt, dass man irgendwelche Schrottkredite mit anderen Krediten zusammenpackt und dann wie eine heiße Kartoffel weiterreicht. Und genau das hat uns in der letzten Finanzkrise das Genick gebrochen. Und die Begründung von Herrn Lindner ist, dass man damit die Risiken im Finanzsystem besser verteilen wolle. Das ist aber so ähnlich, wie wenn ich jetzt sage, ich habe Grippe und bewege mich in die voll besetzte Straßenbahn und halte mir die Hand nicht vor den Mund, dann verteile ich womöglich meine Krankheit, aber ich verteile nicht wirklich die Risiken. Und deswegen halte ich gar nichts davon, diesen Verbriefungsmarkt jetzt auch wieder anzukurbeln.
Man hört da ein bisschen die Verzweiflung heraus. Der Ökonom und Autor Fabio Di Masi war das hier im Deutschlandfunk Kultur darüber, was passieren müsste, um eine nächste größere Bankenkrise abzuwenden. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.